Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
Heute im Unternehmer Academy Podcast ein Interview von der Buchmesse in Leipzig. Und das aus gutem aktuellen Grund, denn seit dieser Woche ist es amtlich. Marco Schlimpert hat mit seinem Buch Human Intelligence einen Wirtschaftsbestseller erreicht. Auf Platz 5 ist er eingestiegen. Und deswegen hören wir nochmal rein in das Gespräch auf der Buchmesse Leipzig. Thomas im Gespräch mit Marco Schlimpert.
Leipziger Buchmesse 2026 und neben mir steht einer unserer besten Autoren. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, der beste Autor, weil wir haben so viele gute. Marco Schlimpert ist zu uns gekommen aus dem wunderbaren Österreich, hat ihre weite Reise auf sich genommen. Herzlich willkommen, lieber Marco.
Vielen, vielen lieben Dank, Herr Thomas. Es freut mich sehr, dass ich hier bin. Danke für die Einladung und super, dass ich hier sein darf.
Du bist nicht ohne Grund hier.
Ja.
Du hast uns ein Buch geschenkt, Human Intelligence. Genau. Und da wollen wir ein bisschen drüber reden. Bevor wir dazu kommen, vielleicht so ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Was für eine Geschichte hast du? Nicht in epischer Breite, sondern einfach, dass wir mal so einen Eindruck haben, dass die Leute merken, okay, was motiviert dich? Bist du schon immer Autor? Was machst du beruflich? Und genau.
Darf ich da gleich einhaken? Ich habe den Deutschunterricht gehasst. Ich bin in Wien geboren und aufgewachsen. Ich war froh, als ich dann die Matura hatte. Wir sagen Matura zum Abitur in Österreich, weil dann wusste ich nie wieder Aufsätze. Und ich habe Technik studiert, weil ich nie wieder Aufsätze schreiben wollte. Technik an der Technischen Universität Wien, bin dann mit 25 in die weite Welt gegangen und habe in der Industrie gearbeitet, Maschinenbau, chemische Industrie.
Willkommen im Club.
Ja, genau, Maschinenbauer unter uns, gell? Und irgendwann einmal bin ich dann auf dieses Thema gestoßen, um das es hier in dem Buch geht. Und ich wollte eine Doktorarbeit schreiben, bin dann mal drauf gekommen, die lesen nur 3 Leute. Und so habe ich dann gesagt, ich schreibe ein Buch. Und jetzt komme ich wieder zurück. Ein Maschinenbauer, der Aufsätze schreiben hasst, schreibt ein Buch. Das bin ich.
Ja, okay. Was hat dich denn zu diesem Thema gebracht? Erstmal, weil das Thema war ja zum Glück zuerst da und dann das Buch. Aber das ist ja eine sehr spannende Geschichte, die du mir schon mal erzählt hast. Und ich finde die mega beeindruckend. Erzähl mal diese... Was hat dich dazu gebracht, als Maschinenbauer, als Zahlendaten, ZDF-Mensch, Zahlendaten, Fakten, genau. Sagen wir, rational, Mathematik, Physik, alles fest messbare Dinge dazu gebracht, das zu schreiben, worum es in diesem Buch geht?
Ich habe schon immer gemerkt, dass ich gut mit Menschen umgehen kann und dass ich, man sagt...
Empathie. Kann ich bestätigen.
Dankeschön. Und im Jahr 2019 war so der Punkt, wo ich gesagt habe, Führung geht anders und nicht mehr so, ich drücke den Menschen etwas auf, sondern versuche gemeinsam etwas mit Menschen zu machen. Das war mal der erste Startpunkt.
Hast du das selber erlebt?
Das habe ich selber erlebt. Ich hatte damals eine tolle Verantwortung für einen großen Teil eines Konzerns, über 1 Milliarde Euro Umsatz mit 2.500 Mitarbeiter, 12 direkte Mitarbeiter, die ich geführt habe. Und wir haben einfach demokratisch gearbeitet. Ja, im Sinne von, jeder bringt sein bestes Potenzial ein, jeder macht. Und zusammen waren wir ein großartiges Team. Und da habe ich mir gedacht, ja, so kann es ja gehen. Aber das war ja noch nicht der Punkt, wo ich zu dem Punkt gekommen bin. Da musste dann kurz danach eine Familienkrise her. Ich habe 3 Kinder, wir wohnen in Linz, meine Frau und ich, 2 Töchter, die jetzt 17 sind und der Sohn, der jetzt 15 ist, und wir hatten damals ein Familienthema und meine Frau hat mich gebeten, zum Familientherapeuten zu gehen, um Hilfe zu suchen, und über diesen Weg bin ich dann genau auf dieses Thema gestoßen, nämlich Familienaufstellung.
Und was hast du denn... nicht ganz so schnell.
Ja.
Ein Maschinenbauer geht zum Therapeuten.
Ja.
Das ist schon mal so eine erste, macht auch nicht jeder.
Nee.
So. Und dann sagt der Therapeut, wir machen eine Familienaufstellung. Also ich kenne, wie gesagt, ich habe auch Maschinenbau studiert, 98% der Männer, die Maschinenbau studiert haben, wären spätestens in diesem Moment aufgestanden und hätten die Praxis verlassen. Was hat dich dazu bewogen, dich darauf einzulassen?
Ich habe mir damals gesagt, ich möchte eine Lösung. Ich bin ein liebevoller Ehemann und Vater. Und ich möchte das jetzt für meine Familie tun, egal was kommt. Also ich bin offen für alles. Natürlich habe ich dann gefragt, gibt es noch andere Möglichkeiten, weil ich das nicht gekannt habe. Er hat gesagt, nein. Das war ein guter Vermarkter übrigens. Der hat das wirklich ganz, ganz toll rübergebracht. Er hat gesagt, nein, das ist die einzige Möglichkeit. Du kommst ins Stift Schlegel und da machen wir mal eine Familienaufstellung und klären dein Thema, weil es liegt nicht an deinen Kindern oder an deinem Sohn, sondern es liegt an dir, Marco. Und das ist natürlich schon die erste Irritation, die du hast. Du kommst zu jemandem, möchtest eine 10-Punkte-Liste haben, wie gehe ich mit meiner Familie um? Und dann sagt er, es liegt an dir. So, und da war halt die Offenheit da, weil ich meine Familie liebe, sage ich, okay, ich mache alles, was notwendig ist, damit hier wieder alles in Ordnung ist. Und so bin ich eben zu diesem Thema gekommen und ich habe ihn dann auch gefragt, was ist denn das, was wir da machen? Er hat dann einfach nur gesagt, sei einfach offen, schau dir das an, mehr sage ich dir nicht.
Ja, genau. Ja, wunderbar. Und ja, aber das war ja noch nicht das war vielleicht die ursprüngliche Initialzündung, aber das war ja dann nicht die Idee, daraus ein Buch zu machen.
Nee,
ist dann weitergegangen?
Das ist weitergegangen. Ich war dann dort. Wir sind zu 12 im Kreis gestanden und der gemeinsame Nenner von uns allen war, wir hatten Probleme mit unseren Söhnen.
Das meine ich nicht, sondern da gab es irgendwie eine Lösung, ist auch wahrscheinlich in dem Buch beschrieben. Das meine ich nicht, aber dann hast du eine Familienaufstellung gemacht. Aber es geht ja in deinem Buch nicht um Familienaufstellung.
Genau. Und dieses Problem, was ich hatte in der Familie, wurde gelöst.
Genau.
Ich war so beeindruckt von dieser Lösung, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne wissen, was da passiert ist. Und der beste Weg, um das zu verstehen, ist, ich habe eine Ausbildung gemacht. Und in der Ausbildung machst du das ja normalerweise im Familienkontext. Du machst das ja nicht im Unternehmenskontext.
Ich schon.
Ja, du, aber in der Ausbildung, die typische Ausbildung für Aufstellen ist eben im sozialen Umfeld, in Familien. Und ich musste ja dann üben, weil irgendwann mal kommt die Prüfung, so wie an der Uni, wie überall gibt es eine Prüfung. Also wie übt man? Und ich habe jetzt nicht den Anspruch gehabt, ich mache in Linz eine Familientherapie auf, wo ich eine Gruppe herhole und wir machen Familienaufstellungen, sondern ich habe dann anders gesagt, wenn das für Menschen in Familien funktioniert, dann funktioniert das doch auch für Menschen in Organisationen. Und so habe ich da einfach das ins Unternehmen reingebracht und Unternehmensprobleme aufgestellt.
Das stelle ich mir total einfach vor, wo du dann zu deinem Chef gegangen bist eines Tages und sagst, ich mache jetzt hier eine Organisationsaufstellung. Der war bestimmt begeistert, oder?
Ja, dem habe ich es gar nicht gesagt am Anfang.
Ja, genau.
Weil ich bin dorthin gegangen und habe mir gedacht, okay, jetzt ich bin ja der Zahlen-Daten-Fakten-Typ und jetzt kommt er auf einmal daher mit irgend so einem Intuitionsthema, mit einem Thema von Aufstellen, hat jetzt die Midlife-Crisis, spinnt er jetzt total. Das waren ja so die Gedanken, die ich hatte. Deswegen bin ich den Weg gegangen. Ich habe mir gedacht, in dem Standort, dort wo ich verantwortlich war, gibt es so viele Menschen, dass der Durchschnitt der Bevölkerung abgebildet ist. Und da gibt es ja Leute, die schon sowas gemacht haben. Und jetzt Kraft meiner Hierarchie habe ich dann halt Leute gefragt und wie es dann so oft ist, die meisten sagen, ja, schön. Und auf einmal kommen Menschen, Prozessingenieure, Projektingenieure, Techniker, Produktionsmitarbeiter, die sowas schon einmal gemacht haben. Und die haben dann gesagt, wir haben Familienaufstellungen schon gemacht, jetzt bin ich mal gespannt, wie das in Unternehmen funktioniert. Und haben diese Neugier gehabt und da haben wir dann daraus eine Gruppe gegründet, wo wir uns zweimal im Monat getroffen haben, Montagnachmittags und Themen aus dem Unternehmen aufgestellt haben. So bin ich dazu gekommen. Und da sind dann ganz, ganz viele Beispiele und das war dann so für mich so hervorragend zu sehen, wie schnell Probleme gelöst werden. Einfachst.
Jetzt das Wort einfachst, du hast ja auch Themen behandelt, die nicht wirklich einfach sind und die eigentlich riesengroß sind und die auch viel mit Verantwortung zu tun haben, wo die Folgen, wenn eine falsche Entscheidung getroffen wird, sehr, sehr groß sind. Wie bist du an diese Themen rangekommen und erzähl mal so ein, zwei Beispiele, was da war, weil ich kenne einige und die sind alle mega beeindruckend.
Ja, also es hat ja klein begonnen. Es ist ja nicht so, dass ich mit den kompliziertesten Themen beginne. Und das einfachste Thema, was man aufstellen kann, sind immer Softwareprojekte. Weil Softwareprojekte sind keine technologischen Projekte, sondern soziale Projekte. Es geht immer darum, dass die Menschen damit arbeiten, weil die Technik funktioniert. Und so habe ich mich halt immer Stück für Stück rangearbeitet. Und es sind dann immer so Themen gekommen, wo ich dann einfach gedacht habe, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Wie zum Beispiel, wir hatten ein Qualitätsproblem in Indonesien an einer Maschine, wo der Prozessingenieur 50 verschiedene Ursachen erkannt hat. Und da habe ich ihn gefragt, wie lange brauchst du jetzt, diese 50 Maßnahmen zu evaluieren? Hat er gesagt, pro Maßnahme 2 Wochen. Naja, dann habe ich mir gedacht, okay, 2 Wochen. Ich habe dann in dem Moment vorher noch gar nicht gedacht, wir stellen es auf. Aber als er gesagt hat, 2 Wochen, ich dann gerechnet habe, zwischen 2 Wochen und 100 Wochen, das ist der Lösungsraum, ist spontan die Idee gekommen, stellen wir es auf. Probieren wir es einfach mal aus. Und dann haben wir es einfach mal ausprobiert. Und wir haben 3 Maßnahmen identifiziert und jetzt habe ich zu ihm gesagt, schau mal nach, ob das die 3 Maßnahmen sind. Er hat dann nachgeschaut und es waren die 3 Maßnahmen. Also es war jetzt nicht so, dass wir gleich das integriert haben ins Geschäft, sondern es war einfach so ein Ausprobieren, Lernen und Adjustieren. Und so habe ich mich halt immer auf komplexere Themen eingelassen, bis hin zu, kann ich Unternehmensergebnisse vorhersagen?
Ja. So war das. Hört sich natürlich spooky an, aber ja, erzähl mal aus diesem Bereich, wo es wirklich scheinbar spooky ist, aber erzähl mal, was hast du da gemacht?
Ja, da war einfach die Thematik, wir haben 3 Business-Szenarien gehabt aus der Strategieabteilung und jetzt war die Frage, welches dieser Business-Szenarien wird eintreten und dementsprechend muss die Organisation angepasst werden. Entsprechend hinsichtlich der Ausstattung von Finanzierungsmitteln, gegebenenfalls Personalabbau, all diese Themen, die wir heute alle so grundauf kennen. Und jetzt gibt es ja oftmals so das Wishful Thinking, ich glaube an die Zukunft und dann bin ich in dem positiven Thema drinnen. Und dann gibt es aber wieder die Leute, die immer nur negativ sind, die denken halt nur im Negativen. Und wir haben gesagt, stellen wir es mal auf. Also haben wir die 3 Business-Szenarien als Repräsentanten gehabt. Wir haben die unterschiedlichen Märkte gehabt und wir haben die unterschiedlichen Protagonisten im Unternehmen gehabt und Zeitsprünge gehabt. Das heißt, wir haben uns angeschaut, wie schaut es heute aus. Spannend war dann, mit dem, wie es heute ausgeschaut hat, ist jeder sofort in Resonanz gegangen, weil sie gesagt haben, ja, genau so ist es. Und dann haben wir einfach 2 Zeitsprünge gemacht, 2 Jahre, 4 Jahre, 6 Jahre, um zu sehen, wie die Business-Szenarien sich entwickeln. Und daraufhin konnten wir dann sagen, in welche Richtung möchten wir oder wollen wir denn gehen oder müssen wir gehen und was braucht es, damit es dann auch kommt. Und damit konnten wir Maßnahmen definieren, um dann die Zukunft zu gestalten. Und das ist halt dann grenzgenial. Und 2 Jahre später hat sich genau das erwiesen, was wir dann in der Aufstellung gesehen haben.
Ja. Und das ist ja immer nur auch eine Unterstützung. Also dein Hauptthema, dein Stichwort ist ja Intuition. Und natürlich brauchst du zusätzlich noch Zahlen, Daten, Fakten, die als Basis dienen.
Ja.
Ja, aber dann zu sagen, okay, ich habe jetzt aus diesem unglaublichen Wirrwarr von Informationen ein paar rauskristallisiert und habe jetzt hier 2, 3 Alternativen. Und dann ist unsere Intuition. Und vielleicht kennt das der ein oder andere. Es gibt diese Geschichte von den Feuerwehrleuten, die sehr erfahren sind, die so eine Mannschaft führen. Und der Captain geht dort in das Haus rein und es schwillt nur so ein bisschen und qualmt. Und plötzlich schreit er raus, 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 weil durch den Sauerstoff gibt es so eine Explosion. Ich habe den Fachbegriff nicht parat. Und hinterher wird er gefragt, was hast du denn da gesehen? Aufgrund welcher Datenlage hast du denn diese Entscheidung getroffen? Er sagt, keine Ahnung, ich habe es gespürt, ich habe es gewusst. Ja? Und genau das ist das. Das ist Intuition. Es werden dann wirklich in diesen extremen Situationen gute Entscheidungen getroffen, weil diese Menschen sich auf die Intuition verlassen können. Und du bietest eine Methode an oder Methoden an, wie wir diese Intuition bei Menschen sozusagen wieder fördern können.
Ja. Genau, und zwar strukturiert und nicht in einer Ad-hoc, genau. Sondern tatsächlich, es gibt einen Prozess, weil Intuition hat jeder. Jeder von uns ist intuitiv. Das ist wie ein Muskel, den man trainieren kann. Nur das Problem ist, in der jetzigen Arbeitswelt, durch dieses Hamsterrad, in dem wir sind, arbeiten gehen, der Chef, Zahlen, Daten, Fakten, dann sagt er, schaff da an und du musst dieses und jenes tun, dann kommst du nach Hause, hast zu Hause deine Themen mit der Familie. Wir sind ja ständig nur im Funktionieren. Da kommt keine Intuition. Und in dem Buch beschreibe ich einen Prozess, einen systematischen Prozess, wie man das, was wir in uns drinnen haben, einprogrammiert haben, von Natur aus, wieder nutzen können. Und die Effekte und Ergebnisse sind so überragend und schnell, dass wir in kürzerer Zeit sogar mehr schaffen, in kürzerer Zeit innovativer sind. Und ich möchte jetzt gar nicht einzahlen auf schneller, besser, höher, weiter, sondern ich sage einfach anhalten, inhalten, innehalten, weitergehen. Und das ist so dieser Prozess.
Und als Verleger war das mega spannend, als du zum ersten Mal auf uns zugekommen bist. Und dann hast du am Anfang sehr viel über Intuition gesprochen, weil du gedacht hast, vielleicht meine Interpretation, was passiert, wenn ich dem von Aufstellungen auf Organisationsebene schicken, die mich dann gleich weg. Deswegen war das so ein bisschen verpackt. Und ich habe gesagt, wovon redet er? Und dann kamen wir zum Thema, okay, Aufstellung. Und dann habe ich dir erzählt, dass ich das schon sehr lange kenne und dass das eine uralte Methode ist, die Jahrtausende alt ist. Weil als Alexander der Große vor 2.500 Jahren die halbe Welt erobert hat in Asien, da hat er am Abend vor der großen Schlacht, vor einer großen Schlacht, einen Sandkasten gehabt, wo er die Landschaft nachgebildet hat, mit Hügeln und dann mit so blauen Perlchen im Bachlauf und mit Zweigen und Blättern einen Wald nachgebildet hat. Und dann hat er kleine Zinnfiguren genommen und hat die Heere stellvertretend aufgestellt. Und dann heute würde man sagen, sind seine Generäle in eine Metaposition gegangen. Den Begriff kannten die damals nicht, weil die haben dann geguckt von der Seite und haben gesagt, okay, hier ist ein Hügel, wenn wir hier unsere Reiter hinten dran verstecken, wenn wir hier unsere Reiter verstecken und der Gegner kommt von da, dann können die hier in den Rücken oder in die Flanke und haben eben diese Situation aufgestellt. Das hat Napoleon auch gemacht mit seinen Generälen. Also wir haben Dinge schon immer aufgestellt und konnten dann quasi das, was wir im Kopf haben, materialisieren als Stellvertretung. Und das hat offenbar sehr, sehr gut geklappt. Das heißt, es ist eine sehr, sehr alte Methode, sehr, sehr Tradition, die Qualitäten des Menschen rausholt. Und da sind wir bei deinem Titel. Es geht um Human Intelligence. Und ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich halte nochmal in die Kamera oder ins Publikum. Wir haben ja einen kleinen Trick genommen. Wir haben das Haar von Human oben ein wenig zusammengeführt, um die Ähnlichkeit mit AI so ein bisschen zu provozieren. Magst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, was da der Link ist?
Der Link ist ganz einfach. Während ich das Buch geschrieben habe, kommt mein Sohn zu mir und fragt mich, Papa, in was würdest du investieren? Und ich habe ihm gesagt, ich würde in eine Technologie investieren, die unbegrenzte Speicherkapazität hat, selbstlernfähig ist, selbstheilungsfähig, mindestens 80 Jahre dauert und die komplexesten Probleme der Welt lösen kann. Dann fragt er mich, was ist das? Und ich sage zu ihm, der Mensch.
Ja.
Und er, also nicht KI, sondern MI. Und ich, was meinst du jetzt mit MI? Ja, menschliche Intelligenz. Und da hat es Klick gemacht. Wir reden heute immer über künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, wird gehypt. Wir haben Angst vor ihr. Ja, und wir glauben, sie kann alle Probleme lösen. Kann sie nicht. Sie kann viele Probleme lösen, aber nicht alle. Und da ist für mich die Idee gekommen, das, was wir jetzt brauchen, ist den Ursprung wiederzufinden, unsere Menschlichkeit. Und was ist die höchste Intelligenz, die es gibt? Das ist träumen, fühlen, spüren, Empathie zeigen, Intuitionen haben. Das ist die höchste Form von Intelligenz. Das wird künstliche Intelligenz nie haben. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, das ist jetzt der Titel. Weil, und jetzt auch mal ganz pragmatisch, wenn ich im Buchladen bin und das sehe, glaube ich, das ist AI und dann, ah nein, Human Intelligence. So dieses, ah nein, Human Intelligence, diesen Effekt wollte ich. Und das passt wunderbar zusammen, weil in der Kombination von beiden Technologien sind wir unschlagbar und können wunderbar Zukunft gestalten.
Ich habe hier auf dieser Messe einen Satz geschenkt bekommen von einer Mitarbeiterin von mir, von unserer Projektleitung, die in Wales lebt und eigentlich besser Englisch spricht, weil sie es jeden Tag macht, wie Deutsch. Ja? Und sie hat nach einem Wort gesucht und scheinbar gibt es das auf Deutsch nicht. Und dann hat sie gesagt, read the room, also lese den Raum. Mhm. Und das ist etwas, und das ist so allgemein, also Raum, die Menschen, die jetzt hier stehen, wahrnehmen, wach sein, offen sein. Und ich glaube, das ist das, was du hier beschreibst, genau. dass man das lesen kann. Und du hast es eben am Stand bewiesen. Wir haben hier an dem Counter gestanden und haben uns ein bisschen unterhalten. Und deswegen steht dieses Kombinarium hier. Das ist eines unserer Produkte. Das ist jetzt von unserem Bestseller Salz und Pfeffer auf dein Glück. Und es funktioniert folgendermaßen. Das sind 52 Satz Anfänge, 52 Satz Mittelteile und 52 Satz Ende. Und das ergeben 140.000 Sätze. Und das steht hier so auf der Theke und du blätterst. Und vielleicht magst du mal sagen, was das mit dir gemacht hat.
Ja, also zuerst habe ich mal gedacht, weil du gesagt hast, das kann man auch gut verwenden fürs Coaching. Und dann bin ich draufgekommen, es gibt ja Tarotkarten legen, oder? Da spürt man so die Karten. Und ich habe jetzt genau das Gleiche gemacht, indem ich einfach hierher gegangen bin und gespürt habe, bei welchem Kärtchen habe ich jetzt die Energie, wo ich sage, read the room, da fühle ich mich jetzt wohl. Also bei der Karte fühle ich mich jetzt wohl. Ich probiere es jetzt wieder, ja. Okay, da ist jetzt so, da kommt gleich diese Karte. Manchmal ist es so, dass das auch kleben bleibt. Und jetzt muss ich mal das Mikrofon abnehmen. So, hier. So, jetzt habe ich das hier. Und jetzt steht hier, wenn du das Unperfekte umarmst, mit dem Mut zur Verletzlichkeit, fühlst du dich authentisch und frei.
Ja.
Und jetzt, ohne Werbung zu machen, aber da kriege ich jetzt Gänsehaut, weil das ist genau mein Thema der letzten Woche gewesen. Und ich sage es, warum? Weil ich den Verlag gebeten habe, wie viel haben wir denn jetzt schon verkauft? Ja, so ungefähr. Ja, ich wollte aber präzise Antworten haben für mich. Ich habe mich verletzlich gefühlt, wenn ich keine präzisen Antworten bekomme. Und das ist mein Learning-Satz für diese Woche, dass ich einfach nicht perfekt sein muss. Unperfekt, wie es hier heißt, sein kann. Mit dem Mut zur Verletzlichkeit, dann bin ich authentisch und frei.
Ja, das wunderbar. Das ist ja die Beschreibung von Intuition. Es geht ja gar nicht, dass das jetzt irgendwie etwas Besonderes aussagt. Deswegen den Vergleich mit Tarot weiß ich nicht. Weil es geht einfach, ich lese das, was macht das mit mir? Ich reflektiere mich einen Moment. Und das ist das, was du in deinem Buch einfach genau. Wunderbar beschreibst. Ja? Und deswegen Human Intelligence. Ich finde es ein Megatitel, der wirklich auch gut ankommt. Wir waren hier auf der Messe schon mal auf einer anderen Bühne. Wir haben schon die eine oder andere Veranstaltung mit dir gemeinsam gemacht. Und die Leute hängen dir an den Lippen. Die Veranstaltung, die wir bei uns gemacht haben, die war viel länger. Und die Leute wollten gar nicht nach Hause gehen und haben immer gefragt und noch weiter. Ein Riesenthema. Human Intelligence. Lieber Marco, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Herzlichen Dank, Thomas, und es freut mich sehr, dass ihr dieses Thema verlegt habt. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und bei den Methoden, die Marco in seinem Buch vorstellt, da braucht es auch noch eine Zutat, nämlich Mut. Bleiben Sie mutig.
Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
Werbung. Erfolg ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis von Handeln. In Denkbuch Erfolg, das Handeln, zeigt Thomas Kapp, wie Sie Ihre Träume verwirklichen können. Der Schlüssel? Konkrete Schritte, die den Unterschied machen. Von Motivation und mentaler Stärke bis hin zu Zeitmanagement und Stressbewältigung. Lassen Sie sich inspirieren, aktiv zu denken und Ihr Bewusstsein zu erweitern. Erschaffen Sie die Fundamente Ihres Erfolgs und gehen Sie Ihren eigenen Weg. Thomas Kapp, Denkbuch Erfolg, Band 3. Das Handeln.